Das evangelische Gemeindeblatt für Württemberg enthält zwei Seiten mit Nennung von Ausstellungen, die man in diesen Tagen besuchen kann. Und das meiste sind Krippenausstellungen. Ich besuche gern Krippenausstellungen mit meiner Frau, früher in Ludwigsburg, Renningen, Malmsheim. Und es gibt noch so manche, die ich gern besuchen würde. Aber im Elternhaus Paul Gerhardt, der dieses Lied geschrieben hat, ja, gedichtet hat, da stand höchstwahrscheinlich keine Krippe. Geboren wurde er am 12. März 1607 in Gräfenhainichen, in der Nähe von Wittenberg, südwestlich davon, in Sachsen-Anhalt. Seine Eltern, die durchaus begütert waren, hat er schon als Kind verloren. Aber wahrscheinlich stand später auch dann, als er verheiratet war, in seiner Familie keine Krippe. Von seinen 5 Kindern starben 4 schon früh. Nur der Sohn Paul Friedrich überlebte seinen Vater. Es gab damals einfach noch nicht diesen Brauch, Krippen in Häusern und in Kirchen aufzustellen. Und als er dieses Lied schrieb, ich stehe an deiner Krippen her, da hat er an die Geburt Jesu gedacht. Da hat er sich in Gedanken, er war auch nie in Bethlehem, sich in Gedanken nach Bethlehem versetzt. Wie es damals wohl zugegangen ist, darüber denkt er nach. Vor seinem inneren Auge stand die Geburt Jesu. Er meditiert, er ist davon bewegt, was damals Gott getan hat. Was diese Geburt eines Gottes, des Gottessohnes für uns bedeutet. Unser Augenmerk, unsere Gedanken, unsere Sinne werden ganz und gar auf Jesus gerichtet. Auf ihn allein. Über Jesus kann Paul Gerhardt nur staunen, ihn anbeten. Ihm gibt er sich hin. Diese ersten beiden Strophen, die wir eben jetzt gesungen haben, die sind da geprägt von einem vom Hin und Her zwischen Ich und Du. Ich stehe in deiner Krippen hier, du mein Leben. Ich komme, du hast mir gegeben. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Also wenn es zwischen ich und du hin und her geht, dann sagt man normalerweise, das ist schon sehr intim. Aber es ist nicht vertraulich. Paul Gerhardt redet nicht so plump zu einem Kumpel oder guten Freund, denn er betet eher an. Er weiß ja ganz genau und vergisst das nicht, wer Gott ist, dieser Du und wer er ist. Das ist ja das Staunenswerte, dass bei diesem himmelweiten Unterschied zwischen dem Du und ich trotzdem dieser Gott mir ganz nahe kommt, wie er näher mir nicht kommen kann. Da sollen wir jetzt einmal drauf schauen, da sollen wir innerlich einkehren bei diesem Wunder. Wir sollen es mit den Augen des Herzens betrachten. Und dann werden wir gleich sofort rasch entdecken, wer Jesus für uns ist. Ist ja schon gewaltig, wenn man in einem ersten Satz keine einleitende Bemerkung macht, wie ich heute im Gottesdienst, sondern sogleich zum Zentrum kommt. Du bist mein Leben. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Wenn Jesus mir mein Leben geschenkt hat, was kann ich ihm dann schenken? Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Ich gebe ihm also mein Leben zurück. Ich sage, Herr Jesus, ich will mein Leben mit dir, unter dir gestalten. Ich gebe dir nicht etwas von mir, von dem, was ich an Geld übrig habe oder von einem Geschenk, das ich eingekauft habe, was so überflüssig ist. Paul Gerhardt hätte da auch gar nicht viel gehabt. Fast 70-jährig stellt er da in seinem Testament fest, dass er seinem einzigen Sohn nur wenig an irdischen Gütern überlassen könnte. Einen ehrlichen Namen, aber also irdische Reichtümer hat er in seinem Leben nicht gekannt. Eher hat er den Mangel gekannt. Aber er bringt sich mit seinem Mangel jetzt vor Gott. Das, was er von Gott bekommen hat, sein Leben, das gibt er auch zurück. Und aber in der Zwischenzeit ist sehr viel Schweres da hinzugekommen. Paul Gerhard hat in der Zeit des 30-jährigen Krieges gelebt. Ich denke, viele wissen das. Aber er kann nur darüber staunen, dass der große Gott, da ich noch nicht geboren war, dieser Gott des ersten Glaubensartikels, der Schöpfer Himmels und der Erde, dass dieser Gott an ihn, längst bevor irgendein Mensch an ihn dachte, seine Mutter, sein Vater, an ihn dachte, bei ihm im Sinn war. Und das merkt er daran, dass Jesus selbst eben nicht als erwachsener Botschafter auf diese Welt gesandt wird, sondern im Mutterleib heranwächst, 9 Monate lang. Gott nimmt sich meiner an. Gott kommt in ein Kind zur Welt. Er nimmt sich jedes Menschen an. Und ich denke, wenn man diesen Anfang, und jetzt haben wir Weihnachten, dann, wenn man diesen Anfang des Lebens Jesus betrachtet, dann kann man schon sagen, dass Gott Kinder besonders wichtig sind. Von Anfang an nimmt er sich uns an. Kein Kind fällt aus dem Gedanken Gottes, aus dem Gedenken Gottes jemals heraus. Die Kinder nicht, die vielleicht tot geboren sind. Am 17. Januar dieses Jahres, da ist bei uns ein Enkelkind im Mutterleib kurz vor der Geburt gestorben. Wenige Tage zuvor haben die Eltern die Weihnachtszeit so abgeschlossen im kleinen Kreis, in dem sie dieses Lied im kleinen Familienkreis Ich stehe in deine Krippen hier gesungen haben. Und dann haben wir es am 24. Januar bei der Beerdigung im größeren Kreis gesungen. Auch ein Kind, das nicht, wie man so sagt, das Licht dieser Welt erblickte, ist in Gottes Gedenken aufgehoben. Auch die Kinder, es sind in Deutschland sehr jährlich eine Großstadt mit 100.000 Einwohnern, denen im Mutterleib das Leben genommen wurde. Sie sind nicht aus dem Gedenken Gottes herausgefallen. Auch die Kinder, die eine ganz schwere Kindheit erleben, ich will das nicht viel davon erzählen, was das Fernsehen da fast verschweigt, diese aufgrund von AIDS und aufgrund der vielen Kriege und Vertreibungen, diese vielen Kinder, die elternlos herumstreunen oder die zu uns kommen, der Hoffnung, die Eltern kommen nach. Oder manchmal kommen auch die Eltern, wollen ihre Kinder nachholen. Auch das gab es zur Zeit Paul Gerhards. Selber hat er und seine Frau 4 ihrer 5 Kinder früh hergeben müssen. Aber weil Gott als kleines Menschenkind in diese Welt gekommen ist, ist keines verloren. Jungs haben es gemerkt, ich habe jetzt ein paar Mal Gott, den Schöpfer, zitiert. Paul Gerhard spricht gar nicht von ihm. Er spricht immer nur von Jesus. O Jesu, du mein Leben, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Für ihn ist Jesus der Schöpfer unseres Lebens. Jesus bringt Licht, Leben, Freude und Wonne. Er weckt dann den Glauben an ihn. Er erhält uns im Glauben bis ins hohe Alter. Also in Jesus ist die ganze Fülle Gottes da. Jesus ist schon Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mein Verstand kann das nicht fassen, wer Gott ist, was er alles für mich tut, dass er in Jesus schon von Anfang an für mich da war und bis in Ewigkeit auch nach dem Tod für mich da sein wird. Aber an Weihnachten hören wir, er kommt in meine Todesnacht. In diese Welt des Schreckens, des 30-jährigen Krieges, damals für Paul Gerhard, aber auch in die Welt des Schreckens heute bei uns. Man kann dieses Lied wirklich nur mit Staunen, mit innerer Bewegung singen. Besonders die nächsten Strophen, 3 und 4, die laden dazu ein, einfach stehen zu bleiben, an der Krippe auszuharren. Es wird besungen, wie groß Gott ist, wie weit er seine Liebe zu uns geht. Die Melodie ist von Johann Sebastian Bach und die einzige Melodie von ihm, die in unserem Gesangbuch kommt. Jetzt singen wir die Strophen 3 bis 5. Ist Ihnen diese 5. Strophe auch vertraut gewesen? Mit der fünften Strophe beginnen Strophen, die weniger bekannt sind. Ursprünglich hatte das Lied sogar 15 Strophen, also viel mehr wie heute im Gesangbuch stehen. Und da werden Dinge angesprochen, ach, die passen für uns so gar nicht recht zur weihnachtlichen Stimmung, so nach landläufiger Meinung. Aber es werden Dinge angesprochen, die zu Jesus passen. Und der steht da im Mittelpunkt dieses Liedes. Paul Gerhardt ist davon überzeugt, wenn oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden. Das war einfach ein wesentlicher Teil seines Lebens. Sorgen, Leid, Kummer und Schwierigkeiten. Erfahrung von Schwäche, Versagen, auch von Schuld. Aber war das nur ein Teil von Paul Gerhardts Leben? Ist das nicht auch ein Teil unseres Lebens? Wir wissen eigentlich, so bekannt Paul Gerhardt als Dichter ist, so gar nicht so viel aus seinem Leben. Hat er wirklich 15 Jahre studiert? Warum arbeitet er dann als Hauslehrer, nur um sein Leben zu fristen oder aus anderen Gründen? Warum wird er erst mit 44 Pfarrer in Mittenwalde, einer Stadt südlich von Berlin, und damals eben 30-jährigen Krieg, die schlimmen Folgen des Krieges dauern auch noch lange an. In dieser Stadt gibt es kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges statt ehemals 1000 Einwohner noch etwa 250, ein Viertel, von 240 Haushalten noch 40, 60. 1637 haben schwedische Söldner die Stadt verwüstet und den Vorgänger Paul Gerhardts auf den Kirchenstufen erschossen, weil er die Kirche schützen wollte. Und dann kamen die kaiserlichen Truppen und haben die Stadt von uns aus geplündert. Als Paul Gerhardt dann endlich eine eigene Pfarrstelle hat, kann er mit 48 Jahren endlich heiraten. Seine Frau Anna Maria ist 32 Jahre alt. Erbärmliche Verhältnisse waren es, traurige Umstände. Später wird er dann Pfarrer in Berlin an der Nikolaikirche. Da ist er wohl situiert. Er bekommt einen guten Freund oder Freunde, die Kantorin Johannes Krüger und Johann Ebeling, die viele Melodien zu seinen Liedern geschaffen haben. Aber es wartet neuer Kummer auf ihn, Auseinandersetzungen mit seinem Landesherrn über Glaubensfragen. Und dann in den letzten Jahren seines Lebens ist der Pfarrer in Lübben schon ohne seine Frau, die nach 13-jähriger Ehe an Tuberkulose stirbt. Und merkwürdigerweise oder verständlicherweise dichtet er dann auch nicht mehr. In Lübben endet sein Leben. 1676 in der Kirche wird er beigesetzt und bei seinem Bild steht ein in des Satans Sieb gesichterter Theologe. Da wird ein Bibelwort aufgenommen. Jesus hat einmal zu Petrus gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, zu sieben wie Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Paul Gerhardt wurde gesiebt im Leben. Er musste durch viele Tiefen gehen. Aber mit seinen Liedern ist er heute der uns stärken kann. Er ist einer der ganz großen Seelsorger geworden. Er stärkt im Glauben und er wird es wohl auch weiterhin tun. Seine Lieder gehören ja wirklich zu den Hits aller Zeit und sie werden heute in verschiedener Weise aufgeführt. Ein Beispiel will ich für die Wirkung seiner Lieder nennen, weil es in diese Jahreszeit passt. Dietrich Bonhoeffer schreibt aus seiner Haft, dass er jetzt die Lieder Paul Gerhardts für sich entdeckt habe. Er lernt sie sogar auswendig. Immer wieder zitiert er in seinen Briefen Lieder Paul Gerhardts. Und am 4. Advent 1943 schreibt er, nun kommt ein Zitat, bei Bonhoeffer sind die Zitate sehr dicht, inhaltlich. Mir geht in den letzten Wochen immer wieder der Vers durch den Kopf, lasset fahren, o liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder. Auch aus seinem Weihnachtslied, aus dem Lied Fröhlich soll mein Herz springen. Bonhoeffer schreibt weiter, Es geht nichts verloren. In Christus ist alles aufgehoben, aufbewahrt. Allerdings in verwandelter Gestalt, durchsichtig, klar, befreit von der Qual selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt dies alles wieder. Und zwar so, wie es bei Gott ursprünglich gemeint war, ohne die Entstellung durch unsere Sünde. Dies ist ein großartiger und überaus tröstlicher Gedanke. Und niemand hat das so einfach und kindlich auszudrücken vermocht wie Paul Gerhard. Vielleicht kann dir dieser Vers in den kommenden Wochen auch etwas helfen. Außerdem habe ich zum ersten Mal in diesen Tagen das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« für mich entdeckt. Ich habe mir bisher nicht viel daraus gemacht. Man muss wohl lange allein sein und es meditierend lesen, um es aufnehmen zu können. Es ist in jedem Worte ganz außerordentlich gefüllt und schön. Es gibt neben dem Wir doch auch ein Ich und Christus. Und was das bedeutet, kann gar nicht besser gesagt werden als in diesem Lied. Kehren wir zu diesem Lied zurück. In Strophe 6 denkt der Dichter darüber nach, welcher Platz Jesus eigentlich in dieser Welt einnehmen müsste, welcher Platz wir ihm einräumen müssten. Golden sollte die Wiege sein, samt Seide und Popo gehört her, wären recht, das Kindlein draufzulegen. Singen wir die Strophen 6 und 7. Man kann so richtig den Gedanken Paul Gerhards entlang gehen. Zuerst, menschlich gesehen, was passt zu Jesus? Goldene Sachen. Und dann, ach nein, nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Was würde Paul Gerhard heute sagen? Was sollen wir wegnehmen? Was würde er uns singend beibringen wollen? Ist ja schon interessant, was alles in diesem Lied nicht vorkommt. Die Weisen sowieso nicht, die sind später dazugekommen, aber auch von den Hirten ist nicht die Rede. Sowieso nicht von einem Christbaum, vom Kerzenschein, schon gar nicht von festigem Essen. Nicht einmal Maria und Josef und die Engel tauchen in diesem Lied auf. In diesem Lied ist nur von Jesus die Rede. Und das schon in einer Art, die für uns fremd ist. Aber Paul Gerhard ist wichtig, was der Mittelpunkt ist und was er deshalb in die Mitte rücken möchte. Was sollten wir wegnehmen? Was uns in dieser Weihnachtszeit begegnet, damit wir besser erkennen, was die Geburt Jesu uns Menschen bringt. Vielleicht sollte man so sagen, nehmt weg die Hektik und den Lärm, die Geschäftigkeit, das laute Treiben, die langen Öffnungszeiten der Läden oder die Nikoläuse schon im September in den Auslagen. Vieles andere, was eben schon lange vor Weihnachten angeboten wird. Ich besuche auch gern Weihnachtsmärkte. Aber vielleicht sollte man den Trubel auch wegnehmen, wenn es nur noch um Konsum geht. Und wenn die Lichtgirlanden und die Beleuchtung nicht an Jesus, das Licht der Welt, erinnern sollen, sondern die Kauffreude wegstärken sollen und viel Energie verschwenden. Nehmt weg vielleicht auch die vielen Reklamebriefe, obwohl ich von vielen guten christlichen Werken Bettelbriefe erhalte, aber viele, viele Reklame und viel Kitsch. Vielleicht ist das heute das Stroh, das leere Stroh und das dürre Heu. Ohne Wert, vergänglich, lenkt uns ab von dem, worum es Gott geht an Weihnachten. Das wird daran deutlich. Überlegen wir einmal, was ist uns nach den Weihnachtstagen noch von Weihnachten wichtig? Was bleibt uns da? Ist es manchmal nicht so, Johannes der Täufer, der Vorgänger Jesu, der auf ihn hindeutete, der hatte einen großen Zulauf gehabt, war ein guter Prediger, die Menschen strömten und Jesus sagt knallhart, ihr aber wolltet nur eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Lichte. Nur eine kleine Weile und dann ist alles, was er gesagt hat, wieder vergessen. was bleibt nach Weihnachten, was geht mit uns. Paul Gerhard kann uns da helfen. Er spricht zu unserem Herzen. In der 7. Strophe, die wir eben gesungen haben, da geht es ja überraschend weiter. Das sind uns teilweise fremde Bilder, da steckt viel Bibel dahinter. Jetzt holt er nicht Samt und Seide mit Samt, Purpur und Gold herbei, dies Kindlein draufzulegen, sondern jetzt sagt er, ich will mir Blumen holen. Blumen gehören zur Schöpfung. Also Jesus hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Das haben wir ja schon gehört. Jesus war von Anfang an dabei, da gehört er hinein. Und das sagt Paul Gerhard jetzt nicht nur, weil er ein ganz großer Freund der Schöpfung der Natur war und sich da freuen konnte. Wir kennen alle das Lied, Geh aus mein Herz und suche Freud. Auch in diesem Lied, das auch so viele Strophen hat, da gibt es ja einige Strophen, die weit über die Freude an den irdischen Gärten hinausgehen, wo die irdischen Gärten, die Gärten auch um ein Pfarrhaus herum, die waren früher sehr groß und da gab es auch viele Blumen, die werden Hinweis, Wegweiser zu dem Garten Gottes, zum Paradies und zur Ewigkeit. Schon in diesem Lied, Geh aus mein Herz und suche Freud, singt Paul Gerhard von Christi Garten, zu dem wir unterwegs sind. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein? Oder verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Und dann die Zeile, erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. Also die Blumen stehen für die ganze Schöpfung. Und Jesus ist gekommen, um die Schöpfung wieder mit Gott in Verbindung zu bringen, um sie zu erlösen, um die Gemeinschaft, die zwischen Gott und seiner Schöpfung, und wir Menschen gehören auch zu dieser Schöpfung, kaputt gegangen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Die Blumen sind Sinnbild für den Garten Eden, den Garten des Lebens. Und durch Jesus kann es wieder so werden, wie es sich Gott gedacht hat. Gemeinschaft mit ihm, Freude an ihm. Freude ist ja das Stichwort der Weihnachtszeit. Gott hatte sich gedacht, dass wir ganz nahe bei ihm leben und gerne bei ihm leben. Die ganze Schöpfung, nicht nur wir Menschen, darf da wieder zurückkehren in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und das wird besonders deutlich in einer Strophe, die jetzt nicht mehr im Gesangbuch steht. Da heißt es, doch liebt vielmehr das dürre Gras dies Kindlein als alles das, was ich hier nenne und denke. Jesus liebt das dürre Gras, sagt Paul Gerhard. Was meint er wohl damit? Auch da steckt wieder ganz viel Bibel dahinter. Das dürre Gras ist in der Bibel Zeichen der Vergänglichkeit. Auch die Blumen manchmal, sie sind schön, aber sie verwelken da auch. Vergänglichkeit, das gehört, ich habe es gleich zu Beginn der Predigt schon angeschnitten, zu der Grunderfahrung unseres Lebens. Und deswegen vergleicht die Bibel unser Leben immer wieder mit dem Gras, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Gott sagt einmal zum Propheten Jesaja, predige, und dann fragt er da, was soll ich denn predigen als Inhalt? Und dann antwortet ihm Gott, verkündige, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst er rein, da Gras ist das Volk. Aber in dieses Gras, genug über Vergänglichkeit geredet, in dieses verwelkliche Gras, in dieses Gras, das eben dem Ende zugeht, da kommt Jesus hinein. Mitten in unser Leben, das so schnell vergehen kann, das vielleicht gar nicht richtig aufblüht, nicht richtig erwachsen wird, da kommt er hinein. So nah kommt er uns. Ich habe schon erinnert, Paul Gerhard hat viel Vergänglichkeit erfahren. In der Zeit des 30-jährigen Krieges wurde sehr, sehr viel zerstört, auch an Gütern, an Sachen, an Werten und vor allem an Menschen. Er hat auch seine Eltern früh verloren, sein einziger Bruder ist an der Pest gestorben. 4 Kinder habe ich schon erwähnt. Es gibt noch ein anderes Lied in Ich bin ein Gast auf Erden von Paul Gerhardt. Da spürt man das noch viel deutlicher. Und viele Menschen haben damals unter den Folgen dieses schrecklichen Krieges gelitten, haben Familie, Heimat verloren, sind verwahrlost umgekommen, eben vor allem die Kinder. Und deswegen ist es Paul Gerhardt jetzt am Schluss dieses Liedes noch einmal wichtig. Und ist es ihm der Trost, Jesus ist da mitten hineingekommen, mitten in diese unheile Welt. Gott hat diesen Weg gewählt, um uns nahe zu kommen. Deswegen sagt er in Strophe 8, du fragst nicht nach Lust der Welt, noch des Leibes Freuden. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, Paul Gerhardt hat ganz viel dazu zu sagen und zu singen und zu staunen, was Jesus uns bringt, was Jesus uns schenkt, wie nahe er kommt, mitten in unser Leben. Paul Gerhardt kennt unser Leben, Kummer und Leid. Wir können Jesus nichts bringen, wir haben nichts hervorzuheben, wir können nichts Besonderes herausstellen, aber so liebt uns Jesus. Er trägt uns. Und deswegen ist die einzig passende Reaktion, dass wir sagen, bitte Herr Jesus, komm auch zu mir. Es bleibt wirklich nur die Bitte, komm in mein Leben, in mein Herz, nimm da Wohnung drin. Komm nicht nur Heiligabendbesuch, komm nicht nur Kaffeerunde, sondern komm bleibend. Dann wird mein Leben von Freude erfüllt. Freude an ihm und seinen Gaben. Die wahre bleibende Weihnachtsfreude, die schenkt Jesus, die nicht nach den Feiertagen vergeht. Warum? Weil Jesus eben mit uns geht, auch die nächsten Feiertagen und danach. Er geht mit uns selbst in Leid und Tod. Wir singen noch die Strophen 8 und 9. Ich möchte das Schlussgebet so gestalten, dass Sie auf die Bitte, lasset uns den Herrn anrufen, dann antworten bzw. bitten, Herr, erhöre uns. Himmlischer Vater, du lebendiger Herr und unser Gott, du hast all deine Macht den gegeben, deinem Sohn Jesus Christus, der ganz arm und gering in diese Welt gekommen ist. Er hat sich der Bedrückten und Erniedrigten angenommen. Darum bitten wir dich jetzt für alle, die traurig sind, weil Leid und Not sie getroffen haben. Für alle, die die Hoffnung verloren haben, weil sie viele Enttäuschungen erlebten. Lass sie erfahren, dass sie bei dir nicht vergessen sind und ihr Leben nicht im Dunkeln bleibt. Lasset uns den Herrn anrufen, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich aber auch für die, die Macht haben, über Menschen und Mittel verfügen, lenke sie in ihren Entscheidungen, dass sie ihren Einfluss nicht missbrauchen, den einzelnen Menschen nicht übersehen, nach Gerechtigkeit trachten. Lasset uns den Herrn anrufen, Herr, erhöre uns. Und wir bitten dich für deine Gemeinde in Kirche, die das bezeugen soll, dass du gekommen bist in diese Welt und deine Herrschaft nicht untergehen wird und die doch so oft nur mit sich selbst beschäftigt ist. Wir bitten dich auch für uns, die wir jetzt Gottesdienst gehalten haben, befreie uns von falscher Sorge. Mache uns zu Boten, die deine Freude in die Straßen und Häuser